Da habe ich gelernt, das hergebrachte Wissen loszulassen. Ich kann mich vollkommen lösen von allem, was da ist, neu anfangen. Was wichtig hier ist, ist, dass man bereit ist, zuzugeben, dass das, was man vorher geglaubt hat, falsch ist. Und ich habe mir selber beigebracht, dass man Neues nur lernt, wenn man Altes aufgibt. Und das hat mit einer Herangehensweise zu tun, die sich Dialektik nennt. Der Widerspruch, den man suchen muss.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. In dieser Folge wartet wieder ein Deep Dive auf euch. Dieses Mal zum Thema Wissenschaft. Zu Gast ist Viktor Smetacek. Er ist biologischer Ozeanograf und Meeresbiologe. Geboren wurde er 1946 in Indien, lebt aber seit 1964 in Deutschland und hat an der Uni Bremen und am Alfred-Wegener-Institut gearbeitet. Dort hatte er die wissenschaftliche Leitung für 8 Expeditionen des Forschungsschiffes Polarstern. Tatsächlich war er vor kurzem in diesem Podcast schon zu Gast. Das war Folge Nummer 138 aus dem März 2026. Da haben wir schon über seine teils wilden Pläne gesprochen, das Meer zu nutzen, um durch gezielte Eingriffe, zum Beispiel den Klimawandel, zu stoppen oder wie er durch Eisendüngung ein Ökosystem mit riesigen Walpopulationen zurückholen möchte, welches durch den Walfang zerstört wurde. Viele der Theorien von Viktor, die teilweise auch in dieser Folge erwähnt werden, sind in diesem ersten Gespräch im Detail besprochen worden. Also vielleicht hört ihr euch das vorher nochmal an, falls ihr das Gespräch noch nicht kennt. Wenn ihr euch das Gespräch angehört habt, dann wisst ihr auch, dass Viktor alles andere als unumstritten ist. Einige seiner Kollegen und Kolleginnen haben ihn zeitweise für seine Theorien und Ansichten gemieden. Und ich glaube, Viktor bewegt sich mit seiner ganz einmaligen Art und Weise, auf die Welt zu blicken und Wissenschaft zu machen, irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. Und damit möchte ich ihm nicht so nahe treten, denn er hat in unserem ersten Gespräch selber gesagt, die Zeit für crazy Ideen ist gekommen. Bei den Problemen, die wir gerade haben und von denen wir wissen, welche harte Auswirkungen sie haben werden, da müssen wir jetzt irgendwie reagieren und das Möglichste versuchen. Was das Möglichste dann sein kann, dafür hat Viktor, ich sag mal, ziemlich kreative Ideen. Und darum habe ich mir ausgerechnet ihn ausgesucht, um über Wissenschaft zu sprechen. Denn auf mich wirkt Wissenschaft oft ziemlich trocken und so ein bisschen eingestaubt. Das kann man über Viktors Art der Wissenschaft auf jeden Fall nicht sagen. Wir sprechen darüber, wie es klappen kann, sich für völlig neue Theorien zu öffnen. Und wie er damit umgeht, wenn, so wie er das sagt, die Zeit für seine Ideen noch nicht gekommen ist. Wie immer bei den Deep Dives bin ich recht offen in dieses Gespräch reingegangen und war selber gespannt, wo das Ganze hinführt. Ich habe am Ende sehr viel über Viktor und seinen Blick auf die Forschung und auf neue Theorien gelernt. Und ich hoffe, dass auch ihr ganz viel Spaß habt bei dieser Folge mit Viktor Smetacek.
Werbung.
Ihr habt es in den letzten Monaten bestimmt mitbekommen. Wir planen eine 2. Edition von unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, das 10 Geschichten über die Helden und die Heldinnen der Meere erzählt. In der 2. Edition wollen wir uns dem Atlantik widmen. Diesem wilden, gewaltigen und beeindruckenden Ozean vor Europas Küsten. Wir tauchen ab zu charismatischen Meeresbewohnern, die vor unserer Küste leben, schauen aber auch an die blutigen Abgründe dieses Ozeans, zum Beispiel auf den Haifang, der vor Europas Küsten ein Riesenthema ist. Wir besuchen die einst dichteste Seepferdchenpopulation der Welt und ein Frauenkollektiv, was ein geschundenes Flussdelta retten möchte. Es geht um den wilden Westen auf hoher See und um die Frage, wie uns KI beim Meeresschutz helfen kann. Ein ganz zentrales Thema in dieser 2. Edition sind Gemeinschaften, die sich für den Meeresschutz einsetzen. Und bei einer solchen Gemeinschaft möchte ich mich jetzt auch bedanken, nämlich bei euch. Durch eure fleißigen Vorbestellungen habt ihr diesen 2. Band erst möglich gemacht und wir freuen uns darauf, euch 10 komplett neue Geschichten zu präsentieren. Natürlich könnt ihr dieses Buch weiterhin vorbestellen. Und wenn ihr das bis Anfang Oktober tut, könnt ihr auch noch diese Pakete buchen, in denen ihr uns mit einem etwas größeren Betrag unterstützt und eine Nennung im Buch bekommt. Wir sind jetzt ganz schön beschäftigt, aber versprechen euch, im November werdet ihr hoffentlich mit strahlenden Augen den 2. Teil von Ein Leben für den Ozean in euren Händen halten. Hallo Viktor.
Ja, hallo Christian.
Wann hast du dich das letzte Mal mit dem Meer so richtig verbunden gefühlt?
2009, als wir dieses Experiment durchgeführt haben, das letzte Experiment LOHAFEX, weil wir da das Meer auf eine Art und Weise erkundet haben, die eigentlich vorher noch nie gewesen ist. Wir haben also Wirbel gesucht, die überprüft und dann entschieden, welchen Wirbel wir auswählen für das Experiment. Sowas hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit, kann ich so ruhig sagen.
Und wie hat sich für dich diese Verbundenheit angefühlt?
Ich habe mich eins gefühlt mit dem Wasser, mit den Wasserbewegungen. Also wie das Wasser, die Dichteschichtung. Und im Ozean ist es eine Kombination von Salzgehalt und Temperatur. Die beiden entscheiden über die Dichteverhältnisse. Und es ist aber auch dynamisch, weil diese Dichteschichten auch noch geneigt sind. Das heißt, es gibt Strömungen, die also von weniger dicht zu höherer Dichte dann strömen. Und das ist etwas, was ich verinnerlicht habe anhand der früheren Expedition. Ich habe diese Wirbel körperlich gespürt, wie sie sich drehen. Und ich hatte immer recht. Das heißt, wir hatten auch Physiker an Bord, wir hatten sogar Hubschrauber, also bei früheren Experimenten, die also diese Wirbel erkundet haben, um den Fleck, den wir gedüngt haben, auszufinden. Und ich habe dann selber einfach entschieden, wo der sein muss. Also ich habe mir diesen Wirbel verinnerlicht, wie der sich dreht und wo dann der Fleck, den wir hinterlassen hatten, wo der sein wird, nach einer Woche, zwei Wochen oder so. Hm. Und das ist etwas, was ich leider mit ins Grab nehmen würde. Ich würde das sehr gerne weitergeben, weil wir werden jetzt mehr solche Experimente durchführen. Und also dieses Gefühl weiterzugeben. So das Gefühl, was du mit deinen Surfen hast, ne? Also dass du jetzt abschätzen kannst, diese Welle ist jetzt das wird eine größere sein als die vorherige. Und dieses Gefühl, dieses dynamische Gefühl von Wasser, ne? Das ist etwas, was man eben halt über durch Erfahrung sich aneignet.
Und das ist ja erstaunlich, dass du dich da mit dem Wasser so verbunden gefühlt hast, obwohl du dich an Bord eines so riesigen Schiffes befunden hast.
Ja, das kam, weil wir ja wochenlang bei früheren Experimenten das gemacht haben. Und das war sehr, sehr stressig, weil wir unbedingt diesen Fleck immer wieder finden mussten.
Ja.
Und das ganze Schiff, also die 50 Wissenschaftler, die standen parat, ne, wollten dann ihre Proben nehmen. Und ich habe gesagt, nein, das ist noch nicht die geeignete Stelle. Und ich habe gesagt, nee, wir suchen weiter, wir gehen jetzt dahin und dahin und so weiter. Und da baut sich ein sehr großen Stress auf dem Schiff.
Das glaube ich, weil das ist ja, glaube ich, etwas, was vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eher fremd ist, dass da jemand steht und sagt, nee, ich spüre mich mit dem Wirbel verbunden und wir sind noch nicht an der richtigen Stelle.
Das habe ich natürlich nicht in der Form gesagt. Ne? Ich habe nur gesagt, wir müssen da weiter. Hier sind zwar Spuren von dem Fleck, aber das ist nicht der Fleck.
Ah, okay.
Und wir müssen also weiter noch eine Stunde suchen. Ne?
Okay. War das nicht auch so, dass ihr mal mit der Polarstern fast im Packeis stecken geblieben seid? Oder dachtet, dass ihr wie Shackleton da irgendwie einfrieren werdet?
Ja. Also wir waren im Eis stecken geblieben und wir versuchten immer wieder rauszukommen. Wir hatten einen Hubschrauber. Mit diesem Hubschrauber haben wir Erkundungsfahrten gemacht. Und immer wenn irgendwas auf war, also eine Öffnung in dem Eis, dann sind wir da hingedampft. Aber als wir ankamen, war es wieder zu. Das war also sehr frustrierend. Und da war die Zeit, wo wir dachten, wir müssen hier wohl den Rest des Winters verbringen. Da bin ich früh morgens um 2 oder 3 Uhr auf dem Deck rumgelaufen. Und da hörte ich Knirschgeräusche. Und dann guckte ich raus und da habe ich gemerkt, dass das Eis zusammengepresst wurde um uns herum. Das war so weiches Eis. Porridge Eis haben die Engländer das genannt. Und als diese Laute kamen, habe ich gesehen, dass Eis hochgequetscht wurde. Dann habe ich verstanden, dass es die Gezeiten waren. Und die hatten wir gar nicht auf dem Radar. Wir haben gar nicht an Gezeiten gedacht. Und dann habe ich gemerkt, dass es die Flut war. Also das Wasser kam rein in die Bucht, wurde reingequetscht. Also in die Bucht nicht, das ist diese riesige Wellenwirbel. Und dann habe ich verstanden, wie wir rauskommen. Das heißt, wir müssen vorher, also wieder mit den Gezeiten, also das Schiff bereitlegen, und dann sollen wir uns aufbrechen in Richtung von dieser Öffnungen. Und dann, wenn die Öffnung dann da ist, dann müssen wir Volldampf voraus da raus. Und das haben wir gemacht und es hat geklappt.
Also ihr habt quasi die Ebbe abgepasst.
Ja.
Wart dann schon auf dem Weg zu dieser Lücke und dann kamt ihr genau zu der Zeit an, wo das Eis von den Gezeiten abgezogen wurde.
Ja, richtig.
Das Tor öffnete sich und ihr konntet durchflutschen.
Der Druck weg war, ne?
Ja.
Ich habe mich da fast wie Moses gefühlt. Weil wir sind da mit allem, was es gab, ne, alle Maschinen, sind wir mit 15 Knoten da rausgerast. Und das war eine schnurgerade Strecke, also Hunderten von Kilometern, wo wir dann einfach so rausgerast sind.
Mhm.
Und zack, waren wir draußen.
Sehr schön. Ich möchte heute mit dir auch ein bisschen über Wissenschaft reden. Und ich kenne wenige Menschen, die so wie du ihre ganz eigenen Thesen und Theorien entwickeln. Und ich habe das Gefühl, für dich ist jeder Moment, dein ganzes Leben ist ein riesiges Experiment. Und immer wieder sammelst du Erkenntnisse und versuchst das irgendwie zu verstehen und in einen größeren Kontext einzurahmen. Und ich habe das erlebe ich bei anderen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen ganz selten, also eigentlich gar nicht. Die sind häufig sehr vorsichtig, die sagen, ja, pass auf, es gibt folgende Modelle und Erklärungen und wir versuchen jetzt nochmal eine weitere Nische zu erkunden oder nochmal in einem anderen Umfeld zu überprüfen, ob wir dasselbe bestätigen können. Es baut sozusagen so sehr auf dem Vorhandenen auf. Und bei dir habe ich das Gefühl, das ist oft so ganz disruptiv, dass du dann einfach sagst, ja, ich habe eine ganz neue Theorie und Achtung, das kann doch so und so sein und das ist ja was ganz anderes und das ist ja spannend und wie kommt das, dass du das tust?
Also, was ich bin, das habe ich in meinen jungen Jahren geübt, als wir die ersten Planktonuntersuchungen durchführten und wir Überraschungen erlebten, die wir nicht erwartet hatten. Da habe ich gelernt, das hergebrachte Wissen loszulassen. Ich lasse alles los, schmeiß mich einfach so wie im Ozean. Ich schmeiß mich einfach ins Wasser und habe gar keine Berührung mit Alterswissen, also mein eigenes Wissen. Ich kann mich vollkommen lösen von allem, was da ist, und neu anfangen. Was wichtig hier ist, ist, dass man bereit ist, zuzugeben, dass das, was man vorher geglaubt hat, falsch ist. Und ich habe also auch mir selber beigebracht, dass man Neues nur lernt, wenn man Altes aufgibt. Und das hat mit einer Herangehensweise zu tun, die sich Dialektik nennt. Und das war ja die Hauptphilosophie des Marxismus, die Einheit der Gegensätze, also der Widerspruch, den also man suchen muss.
Wenn es neu gibt, gibt es auch alt. Wenn es hell gibt, gibt es auch dunkel.
So, genau. Ha, genau. Und dann, wenn man jetzt irgendwo im Dunkeln ist, dann fragt man, wo könnte denn das hell sein? Das hat sich also sehr bei mir bewahrt. Und der Materialismus, das ist das, wenn man also alles, was so sinnliche Erfahrung nennt man das, ne? Das hat Marx so genannt. Also die Marxisten nennen das sinnliche Erfahrung.
Mhm.
Und die sinnliche Erfahrung haben sie eingezogen durch die 5 Sinnesorgane. Und ich habe herausgefunden durch unseren Unfall damals, dass es mehr gibt als diese 5 Sinnen. Und wir reden ja immer von Sinn, ne? Also das bringt Sinn, das macht Sinn, das ist sinnvoll und so weiter. Aber was ist das denn? Welche Sinne sind das? Ne? Und da habe ich entdeckt die Rolle der Propriozeption, der Körperwahrnehmung und Vestibularorgan, also Gleichgewicht und Beschleunigung. Und das fehlte den Marxisten. Das war dann Hauptphilosophie im Ostblock zum Beispiel.
Mhm.
Und davon ist nichts übrig geblieben. Kein Mensch weiß, kann sich noch daran erinnern, was es war eigentlich. Das wurde einfach so wie so eine Kirchenlehre einem erzählt. Du musst so denken und das war's. Und ich habe das immer kreativ entwickelt und wurde dann damals als Revisionist beschimpft.
Okay, aber wie bist du dahin gekommen? Wie bist du zu dem dialektischen Materialisten, zu dem Marxisten geworden? Wurde das in Indien beigebracht oder wie bist du darauf gestoßen überhaupt?
Nein, ich war klassische 68er und die linke Bewegung, die in den Universitäten in Deutschland damals so sich entwickelte ab 68, da habe ich mitgemacht und am Anfang so mitgeschwommen, ziellos und dann habe ich gedacht, wenn das stimmt, wenn das Hand und Fuß hat, ne, das sind auch Gegensätze, Hand und Fuß. Dann muss ich das erforschen. Dann muss ich also, ohne jetzt nur die Texte zu lesen, muss ich mir eigene Gedanken machen. Und das habe ich getan. Und dann habe ich also diese Entdeckungen gemacht, dass Kreisläufe kann man nur als Gegensätze verstehen. Ne? Ein Kreislauf bedeutet ja, dass etwas fließt, etwas strömt. Und es strömt von dem einen Zustand zu dem nächsten. Und der dynamische Zustand ist der eigentliche Zustand. Zustand, da denkt man an was Festes, ne? Das ist ein Zustand, ist irgendwas Gegebenes, Festes. Aber nein, die Dynamik ist eigentlich der Zustand. Das ist wieder hier ein dialektisches Paar, nennt man die dann. Und so habe ich immer gedacht und immer danach gefragt, was ist denn der Gegensatz?
Okay, und so bist du dann dazu gekommen, Altes loszulassen, um Neues zu entdecken. Und so bist du dann auch zu jemandem geworden, der ziemlich schnell eigene wilde Thesen, ich nenne es mal wild, nicht weil sie haltlos sind, sondern weil sie disruptiv sind.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, wie kam das denn bei den anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen um dich herum an?
Die haben nach dem Knopf gesucht, um mich abzustellen. Weil ich war immer, wenn ich mal eine neue Idee hatte, war ich begeistert und habe dann davon erzählt, ich habe eine neue Idee. Und die Gruppe, mit der ich arbeite, wir mochten uns alle sehr gern. Wir haben also alles zusammen gemacht. Das waren 4 Leute. Und ich habe immer so dann erzählen wollen, was ich neu entdeckt habe. Aber die hatten das dann irgendwie satt, also war ein bisschen zu viel. Aber ausgelöst wurde durch ein Ereignis, das mich geprägt hat. Das war 1972 im März, den 17. März, wo wir die Frühjahrsblüte in der Kieler Bucht untersucht haben. Und diese Frühjahrsblüte, das ist eine Planktonblüte, das heißt eine Vermehrung von Plankton im Frühjahr. Mhm. Da wird das Wasser sehr grün und sehr dunkel. Und wir haben das also verfolgt und immer Messungen gemacht und zweimal in der Woche. Und da war die Blüte so dicht, dass die Filter, das sind wie Kaffeefilter, die verstopften. Und wir mussten immer weniger Wasser nehmen, weil das nicht mehr durchging. Und dann eines Tages, das war dann schönes Wetter, es war alles ruhig, nach einem Sturm haben wir dann diese Proben genommen und filtriert und dann auf einmal waren die Filter leer. Und da war ich völlig erstaunt. Ich bin also perplex auf dem Schiff rumgelaufen, auf dem Deck bin ich gegangen, also aus dem Labor raus und geguckt, wo sind wir denn? Ich meine, wo hat uns der Kapitän hingebracht? Wo ist die Blüte? Wo ist die Blüte? Und in dem Augenblick kam einer von den Tauchern, das war so 20 Meter tief da, kamen hoch, die haben also am Boden Messgeräte bedient und erneuert und sowas. Der kam hoch und sagte, Victor, hier ist was ganz Komisches, da liegt so ein grüner Teppich auf dem Boden. Und ich, hä? Und das war mein Aha-Erlebnis. Die Blüte ist einfach so rausgesunken und das innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Und das war völlig neu, das hat noch nie jemand gedacht, weil man dachte immer, das Plankton bleibt immer in Schwebe. Und diese Frühjahrsblüte, hat man gedacht, die wird beendet, wenn die aufgefressen wird. Das war so die gängige Lehrmeinung. Aber da habe ich dann gesehen, dass die unten am Boden lag. Ich habe dann meinem Freund Bodo eine Probeflasche gegeben und er hat die dann unten beim nächsten Tauchgang dann aufgefüllt und gebracht. Und dann an Land habe ich das angeguckt und das war die Blüte. Die war komplett ausgesunken. Und später habe ich also mit, da war eine Tauchgruppe da auch noch. Und die haben gesagt, ja, Ende März, April, das ist das Wasser am klarsten. Nach dieser sehr trübe Blüte. Und das war also bei den Tauchern damals bekannt, dass es da diese Klarwasserphase gibt. Aber das war den Wissenschaftlern nicht bekannt. Und ich bin dann rumgegangen und habe gesagt, die Blüte ist komplett rausgesunken. Und alle, denen ich das erzählt habe, die haben nicht die Konsequenzen bedacht. Ne? Für mich war das, wow, da hat mein ganzes Bild über Plankton sich grundlegend verändert. Und es hat also Monate gedauert, bis ich verstanden habe, dass diese Algen deswegen so schnell rausgesunken sind, weil sie Flocken gebildet haben. Dann habe ich gemerkt, dass man also die Atmosphäre zu Rate ziehen muss hier. Na, das, was in der Atmosphäre passiert, da ist auch Wasserdampf, das ist ein Gas, ist gelöst sozusagen in der Luft. Und dann kondensiert das in Tröpfchen und die Tröpfchen backen zusammen und bilden Tropfen. Und irgendwann mal sind die Tropfen oder die Flocken, wenn es Schnee ist, so groß, dass sie raussinken. Und dann sinken die schnell. Und genau das passiert im Plankton auch.
Aha, das heißt, der Plankton ist wie eine Wolke, ja, die irgendwann regnet oder schneit.
Ja, genau. Ja, und dann gibt es so Schneestürme und so. Und dann regnet es raus und dann bleibt die trockene Luft zurück oben.
Und dieses Erlebnis hat dich zu einem disruptiven Wissenschaftler gemacht.
Ja, ich habe gesagt, du musst trauen, was du gesehen hast, was du erlebt hast. Ich meine, ich habe zwar diesen Teppich selber nicht gesehen, aber von den Schilderungen machte das total Sinn. Und dann habe ich gedacht, ja, also die Leute wissen nicht, wovon die reden. Und wenn ich jetzt Sachen messe und sehe, deswegen habe ich immer mich auf das Mikroskop verlassen, weil ich das sehen, die Partikel sehen wollte, das tun die meisten Wissenschaftler leider nicht. Die gucken nie durchs Mikroskop, die verlassen sich total auf ihre Instrumente, die indirekte Messungen machen. Naja, und dann habe ich gedacht, ja, ne, wenn ich sehe, dass das die Wahrheit ist, dann baue ich immer nur da drauf auf.
Mhm. Hast du da nicht mal den Drive oder den Zug dazu, selbst schnell eine Taucherausrüstung zu schnappen und dir das jetzt anzugucken?
Ich durfte leider nicht in diese wissenschaftliche Tauchgruppe. Mein Professor, ne? Der hat gesagt, Viktor, wenn du jetzt zur Tauchgruppe gehst, dann verbringst du 2 Tage in der Woche mit Training und dies und da musst du auch dahin fahren und so. Nein, ich war der Einzige in der Gruppe, der die Manuskripte schrieb. Und dadurch habe ich also Verbot bekommen, zu tauchen, was ich lieben gerne gemacht hätte, weil ich liebe das Wasser. Mhm. Aber ich habe also die strenge Ausbildung zu wissenschaftlichen Taucher eben nicht mitgemacht. Er hat das nicht genehmigt, mein Professor. Mhm.
Findest du andersrum, also andere Wissenschaftlern, denen bist du dann häufig zu viel mit deinen ganzen neuen Ideen? Ist es andersrum so, dass dich die anderen fast ein bisschen langweilen und du sie schütteln möchtest und sagst, jetzt wach doch mal auf, denk mal drüber nach, mach dich frei von den alten Wissen und erkenn das Neue?
Ja, natürlich. Aber ich habe ja den Ruf, Spinner zu sein. Ne? Und dass meine Spinner-Ideen immer eigentlich richtig waren.
Das immer?
Bis auf einen Fall. Und das war, also gut, das war was Besonderes. Aber eigentlich sonst immer. Ich war da, also deswegen, weil da habe ich ein Paper drüber geschrieben und eingereicht. Es wurde abgelehnt. Und dann habe ich aber erkannt, dass es falsch ist.
Okay.
Aber das war das einzige Mal. Diese Algenblüte, dass die absinkt zum Beispiel, das ist immer noch nicht so richtig gelandet bei den Leuten. Hm. Also es ist, wird anerkannt, weil man muss ja vor Ort sein, damit man das erlebt.
Ne? Wie ist denn das für dich, dass du als Spinner bezeichnet wirst?
Ach, ja, es ist, das ist so diese leichte Frustration, ne? Dass wenn man Wissen hat, wo man überzeugt ist, dass es richtig ist, aber man darf das nicht anwenden. Ja, das geht vielen Leuten so, ne? Immer auch in der Medizin, da gibt's so, die Fortschritte laufen ja auch so, ne? Ich meine, ich habe das jetzt mit meiner Schlaftheorie auch. Ich bin absolut überzeugt, dass es richtig ist. Vor 10 Jahren oder so wurde ein neues Institut, Max-Planck-Institut, eingerichtet über Schlafforschung. Und ich hatte ja diese Arbeit geschrieben, aber das wurde dann denen gezeigt, aber die haben das einfach abgeschüttelt. Das heißt, es wird noch 10 Jahre dauern oder 20, bis sie das akzeptieren.
Mhm. Wurdest du durch diese Dynamik, dass du als vielleicht eher als Spinner abgetan wirst und einfach so anders an die Wissenschaft herangehst, viel bereiter dazu bist, ganz neu zu denken, alte Grundsätze über den Haufen zu schmeißen, wurdest du da auch mal vor schwere Entscheidungen gestellt, in denen du dich entscheiden musstest? Entweder bleibe ich mir und meiner Art treu und verbaue mir damit Wege oder weiß ich nicht, ne? Also wenn man das in der Vergangenheit anguckt, dann gab es ja oft Leute, mit deren Theorien heute Grundsätze sind, wo man sagt, ja, natürlich ist die Erde rund. Mm, aber die Leute, die das am Anfang behauptet haben, die mussten sich entscheiden.
Die wurden teilweise umgebracht.
Ne? Wurden umgebracht. Soweit ist es jetzt natürlich nicht. Aber ich frage mich, was sind heute die Auswirkungen, wenn man da aus der Reihe tanzt?
Also wenn ich merke, dass hier kein Fortschritt mehr möglich ist, dann gehe ich woanders hin. Ich bearbeite was anderes. Zum Beispiel, als die Geschichte mit den Diatomeen nicht rüberkam, dass Diatomeenblüten absinken, dann habe ich einfach angefangen, über das Zooplankton zu arbeiten.
Also das heißt, Tiere. Du verlässt dann einfach den wissenschaftlichen Bereich und kümmerst dich um was anderes und gibst auf?
Ja, nicht gebe auf. Ich sage, das ist, die Zeit ist nicht reif. Und dann gehe ich da hin und mache eine neue Front auf und kriege da wieder neue Ideen. Und ich habe da also Vertrauen zu mir selber, zu meinem Gehirn. Und ich weiß, wenn ich mich mit irgendeiner Sache beschäftige, also wo es ein Problem gibt, das macht mir sogar Spaß, weil ich weiß, dass ich dann ein Aha-Erlebnis haben will. Das ist so, wenn man Witze liest, ne, ein Buch von Witzen zum Beispiel. Wenn man anfängt zu lesen, ist es langweilig, aber man weiß, da kommt noch ein Aha-Erlebnis, wo man lachen wird. Naja, und dann habe ich solche Aha-Erlebnisse und dann stehe ich auf und laufe rum und lache und lache und lache und dann weiß ich, das ist richtig. Ne? Das macht so einen Spaß, dass man dann immer wieder so eine Situation vorbereitet und das bereithält. Und dann denkt man drüber nach. Na, ich setze mich hin und denke drüber nach, einfach intensiv.
Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weil ich einfach keine Ahnung habe von den wissenschaftlichen Dingen, über die du dir Gedanken machst. Aber ich weiß, wir Menschen sind sehr gut in der Lage, uns zu irren. Du hast ja auch gerade von diesem einen Paper erzählt, in dem du dich geirrt hast. Es gibt Theorien, die sogar absolut wissenschaftlicher Mainstream werden, wo wir alle dran glauben, die sich auf einmal dann doch wieder als falsch erweisen, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Wie du schon sagst, eine Dialektik. Wenn du sagst, ich bin mir bei irgendwas ganz sicher, dann gehört auch dazu, dass man auch komplett daneben liegen kann. Du wirkst sehr selbstsicher, wenn es um deine Theorien geht. Du sagst, ich weiß das, das ist so und ich bin mir da ganz sicher und ich irre nicht. Und also mich würde es dann wundern, wenn du wirklich mit allem so richtig liegst, wie du denkst. Das wäre äußerst ungewöhnlich, ohne dass ich dir zu nahe treten möchte. Und da frage ich mich, wie offen bist du dafür, dass das, was du jetzt gerade für so richtig hältst, dann doch auch falsch sein könnte? Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind. Also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere.
Ja, also wenn jemand mir nachweisen kann, dass es falsch ist, ne, dann bin ich erleichtert. Weil dann sehe ich, dass da doch ein Kinken drin war, den ich nicht gesehen habe. Und dann bricht das alles zusammen. Aber dann lege ich das zur Seite, weil ich dann was Neues habe. Und dann habe ich was Neues entdeckt. Und das macht genauso viel Spaß. Also ich identifiziere mich nicht mit meinen Entdeckungen.
Okay.
Das ist der Punkt. Ich kann das loslassen. Ich kann völlig neu denken. Und das ist schon mal gewesen. Das heißt, dass ich an irgendeinen Zusammenhang hatte, also ich meine jetzt nicht explizit ausgearbeitet, sondern einfach eine Idee hatte, vielleicht ist es so. Und dann sagt man mir, nee, das kann nicht sein wegen dieses Gesetzes oder was auch immer. Mhm. Oder Eigenschaft von diesem Element oder irgend sowas. Ja gut, dann gebe ich das auf. Und dann gehe ich neue Wege. Also dann suche ich andere Zusammenhänge. Also es ist letztendlich immer die Schaffung von Mustern, ne? Neue Muster. Und das ist so wie ein Puzzle, ne? Und dann hat man ein Puzzleteil und man denkt, aha, das müsste eigentlich da passen, aber es passt dann doch nicht. Und wenn man nachweisen kann, dass es dort nicht passt, dann ist gut, dann legt man das beiseite und sucht eine andere Stelle, wo das passen würde. So geht man vor. Und man identifiziert sich nicht mit dem jetzigen Ist-Zustand. Das ist der Punkt.
Okay. Hast du einen Vorschlag, einen Wunsch, wie Wissenschaft sich weiterentwickeln sollte? Vielleicht eine Kritik daran, wie sie heute im Großen und Ganzen ist?
Ja, also im Augenblick haben wir uns verrannt. Wir sind viel zu sehr in diese mathematischen Modelle eingestiegen. Weil ein mathematisches Modell, wenn man das laufen lässt, kommt immer was raus. Und ob das aber mit der Realität was zu tun hat, das ist eine ganz andere Sache. Es gibt auch diesen Spruch, wie man in den Wald ruft, kommt das auch raus. Oder ich.
Genau, wie man in den Wald schreit, so schallt es auch heraus.
So schallt es auch heraus, ja, danke. Und so sind die mathematischen Modelle. Man stellt dieses Modell auf mit Annahmen, mit Vorstellungen, dass es so sein muss. Und dann kommt natürlich was raus und das führt zum Verrennen, weil diese Modelle sehr, sehr trügerisch sind, ne?
Und was würdest du vorschlagen? Weniger mathematische Modelle, dafür mehr?
Mehr tatsächliche Forschung. Also jetzt im Bereich des Meeres, ne? Also im Meer, mehr und handfeste Untersuchungen. Also vor Ort gehen, also wirklich Wasserproben nehmen, die messen. Oder ja, man hat ja irrsinnig viele Möglichkeiten heute mit Gliders und mit Drohnen und so weiter, also riesige Flächen abzuscannen und so. Und das jetzt machen, ja, tatsächlich. Aber dann die Ergebnisse nicht in ein Modell reinstecken oder nicht einfach statistisch bearbeiten, sondern Schritt für Schritt durchgehen. Weil die Statistik, da mittelt man also die eigentlichen aufregenden Tatsachen einfach heraus.
Ne? Was heißt denn Schritt für Schritt durchgehen, ohne dass es am Ende von einem Modell, also irgendwie in ein Modell gepackt wird oder statistisch ausgewertet wird? Also mal angenommen, man erhebt ganz viele Daten, dann würde ich jetzt denken, dann ist es am besten relativ digital, sodass es irgendwie zusammengefasst wird. Also was
ja, wie meinst aber du das? Also wenn ich Outliers hatte, also Daten, die nicht passen in dem Strom, die habe ich gerade angeguckt in Detail. Bevor ich sie verworfen habe oder bevor ich sie weggemittelt habe. Das meine ich, also genauer hingucken.
So dass an diesem Tag, wo die Algenblüte abgesunken ist, man am Ende nicht sagt, ah, den Tag nehmen wir mal raus, das war ja komisch, da haben wir ja gar nichts gemessen.
Genau.
Sondern dass man sagt, diesen Tag müssen wir uns mal angucken, da könnte was ganz Entscheidendes passiert sein.
So ist es, genau. Das war ein Datenpunkt, der völlig anders war, ne? Und also die Leute haben gesagt, zum Beispiel, also denen ich das erzählt habe, dass die Blüte in der Kieler Bucht abgesunken ist. Da haben die gesagt, ja, das war ein besonderer Tag. Gesagt, ja, das ist doch vollkommen egal. Die Tatsache ist, dass die Blüte runtergesunken ist. Ne? Ja. Also theoretisch durfte das nicht passieren, ist aber passiert. Ja, nur ein Tag. Nein, aber dieser Tag ist entscheidend.
Ja, es gibt diesen Tag, den dürfen wir doch nicht übersehen. Ja, ja.
Ja, okay. So ist es. Ja, ja, das meine ich.
Ja. Mhm. Okay, also ich versuche das nochmal so ein bisschen für mich zusammenzufassen. Du wünschst dir, dass in der Wissenschaft genau hingeschaut wird, dass wir viele echte Daten erheben, viele Messungen machen. Ich glaube, es lässt sich nicht verhindern, dass das Ganze dann am Ende statistisch ausgewertet und in Modelle gegossen wird, weil alles andere wäre ja Wahnsinn, gerade wenn wir jetzt Möglichkeiten haben, noch mehr Daten zu erheben. Aber dass wir eben nicht die Outlier, die Ausreißer, einfach mal rauskürzen, damit wir einen größten, besseren Durchschnitt haben, sondern da hingucken, weil dort potenziell ganz entscheidende Informationen vorkommen, die schwer zu beobachten sind. Aber wenn man sie dann mal mitbekommen hat, man sie nicht einfach als, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was da war, das ignorieren wir einfach mal, sondern dass man da genau hinschaut. Und ich hatte am Anfang schon mal so diese Verbindung hergestellt von Bauchgefühl und Wissenschaft, wo, glaube ich, die meisten WissenschaftlerInnen sagen würden, hat nichts miteinander zu tun. Wissenschaft ist ganz rational und da bist du ja ganz anders, dem Bauchgefühl zu folgen und zu sagen, Moment mal, also dass das Bauchgefühl vielleicht so ein kleiner Kompass ist, wo schaue ich jetzt hin, um dort natürlich wiederum mit komplett wissenschaftlichen Methoden den Forschungsschwerpunkt hinzulegen.
Richtig. Also Bauchgefühl, ne, das ist ein gutes Beispiel. Was ist denn Bauchgefühl? Also was ist dann mit dem Bauch eigentlich? Der Bauch, das ist der Körpermittelpunkt, das ist der Schwerpunkt im Körper. Da dreht sich ja buchstäblich alles drumherum. Und dieses Bauchgefühl, das ist die Manifestation des Gleichgewichtsorgans. Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, das spürt man dort nicht. Das ist der Sinnesorgan, den man nicht lokalisieren kann, nicht orten kann. Obwohl der mitten im Kopf ist. Weil der wird wahrgenommen im Körperschwerpunkt. Das ist doch logisch, dass der Schwerpunkt die Stelle ist, wo Entscheidungen gefällt werden. Das ist also der Mittelpunkt des Gesamtkörpers, des gesamten Körpers. Und das ist einfach nicht bekannt. Also man redet nicht darüber. Das ist der Qi-Punkt in Tai Chi, in der chinesischen Tai Chi-Geschichte.
Was sagen eigentlich die ganzen Mediziner dazu, dass auf einmal so ein Meereswissenschaftler lauter wilde Thesen über den Menschen aufstellt? Ist das auch was, wo die sagen, naja, wie kommt der denn jetzt dazu, auf einmal den menschlichen Körper zu erklären?
Ja, also was passiert ist, dass sie mich meiden. Ne? Ja. Ich komme mit denen ins Gespräch am Anfang und das finden die interessant, aber dann lesen sie das, was ich geschrieben habe und dann gehen sie mir aus dem Weg. Das war ja auch an der Bremer Universität, als ich diese Essays geschrieben habe, die in Nature veröffentlicht wurden über Propriozeption und Gleichgewicht. Ich vertrete ja die These, dass die Mechanik, also was man so Physik nennt, sie wird abgeleitet aus unserer Propriozeption. Ne? Also das Verständnis für Mechanik ist etwas, was wir also verkörpern. Das ist ja unser Körper. Mit diesen Thesen wollen die Philosophen auch nichts zu tun haben. Die lassen es einfach liegen. Und ich weiß, dass es zu früh ist. Die sind zu sehr verankert in ihrem althergebrachten Denken. Und ja, was soll man machen? Kann man nur abwarten, dass eine neue Generation das vielleicht anders und doch bereiter und offener ist.
Mm. Du hast das in unseren vergangenen Gesprächen schon ein, zwei Mal so angedeutet, dass du ja die Sorge hast, dass du viele Sachen einfach gar nicht mehr erlebst, viele Auswirkungen. Und dass ein großes Problem eben auch ist, dass du so viel Wissen, wie du es am Anfang meintest, dieses Gefühl für die Strudel, das würdest du gern weitergeben, aber du wirst es mit ins Grab nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass das für dich ein ganz großes Thema ist. All dein Wissen, all deine, ja, ganz, ganz viel, was du irgendwie gerne weitergeben würdest und dich fragst, wie mache ich das jetzt?
Ja, deswegen mache ich diesen Podcast so gerne. Das sind alle so die Sachen, die ich so hinterlassen kann. Und deswegen bin ich dir auch dankbar, dass du bereit bist, das zu machen. Aber ja, das wurmt mich, ne? Weil ich habe ja sehr, sehr viel drauf, was ich einfach nicht weitergeben kann. Aber ich halte ja Vorlesungen und die sind ja aufgezeichnet, also an der Uni Bremen. Das sind so 36 Stunden Vorlesungen über das Meer. Und ich mache jetzt klein bisschen Reklame dafür. Es geht da um Konzepte in der Meereskunde. Und da habe ich auch diese Menschwerdung und die Sinnesorgane auch behandelt. Ich habe das auch im Detail dargestellt. Und das ist also öffentlich zugänglich.
Wo findet man das? Du sagst mir, wo man es findet und ich stelle es in die Shownotes.
Ja, wunderbar, ja.
Und genau. Ich kann dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, dass ich 2014 oder 15 irgendwie so um die Zeit habe ich in Kiel studiert, an der Uni, aber nicht am Geomar. Aber aus irgendeinem Grund bin ich in einem E-Mail-Verteiler vom Geomar gelandet für verschiedene Kurse. Ich weiß gar nicht, was das für ein Verteiler war. Auf jeden Fall konnte man sich plötzlich über diesen Verteiler, kam eine Mail, Viktor Smetacek kommt ans Geomar und hält einen Wochenendkurs über physikalische Ozeanographie für Doktoranden. Und habe ich gedacht, das klingt ja cool. Okay, da melde ich mich mal an. Und dann habe ich mich angemeldet und saß dann da. Und es war eine kleine Gruppe, vielleicht so 15, 20 Leute. Alles PhDs, die am Geomar ihren Doktor gemacht haben. Und ich, der gerade im Master von der Uni von einem ganz anderen Fach war. Und als man sich dann vorstellte, da merkt man schon, alle kannten sich. Und dann haben sich gefragt, wer ist denn dieser Typ da? Und dann habe ich gesagt, naja, ich gehöre hier eigentlich nicht hin, aber ich fände es so spannend, kann ich bitte einfach hier bleiben? Und es hat niemanden gestört und da habe ich schon mal ein ganzes Wochenende bei dir einen Kurs belegt.
Okay, und hast durchgezogen?
Es war Freizeit und ich bin das ganze Wochenende da gewesen. Okay. Also das Deswegen als kleine Empfehlung, wenn ihr da mal Lust habt, in diese Videos reinzuschauen, die selbst kenne ich jetzt noch nicht, aber dieser Wochenendkurs, der ist mir in lebhafter Erinnerung geblieben, okay, sodass ich dann auch, als ich den Vorschlag bekommen hatte, Mensch, sprich doch mal mit Viktor Smetacek, habe ich gedacht, den kenne ich doch. Ja, das könnte gut werden. Also, deswegen Kompliment an dich, dass du es geschafft hast, PhD-Inhalte so zu vermitteln, dass selbst ein fremder Studiengang-Teilnehmer da irgendwie was richtig gute Zeit hat und viel mitnehmen konnte. Schaut da mal rein, wenn ihr Lust habt.
Ja, danke. Das war so ein Kurs über biologische Meereskunde, wo ich die Physik mit einbeziehen musste, weil die Physik ja die Grundlage ist, ne?
Ja.
Aber es ging um die Biologie. Also die physikalische Meereskunde zum Beispiel ist so abgehoben, die ist so beschäftigt mit Formeln, dass die Leute gar kein Bild mehr davon haben. Das habe ich auch von meiner Frau damals gelernt, als sie die Sprache verloren hatte. Dass das Wissen, was wir eigentlich entwickeln, dass die Sprache der nächste Schritt ist. Es ist, man entdeckt nicht in den Formeln, mathematische Formeln ist ja eine Form von Sprache, sondern es sind so andere Regungen im Gehirn, wo man Neues entdeckt, wo man neue Zusammenhänge erkennt. Muster, das sind Muster. Und ich will nicht sagen, die sind bildhaft, weil da ist ja auch die Schwerkraft drin und Zeit und sowas, was man ja nicht sehen kann. Das ist ein Gesamtzustand im Gehirn, womit man denkt. Und nachträglich sucht man dann die Sprache, um die da reinzupacken. Und die Sprache ist häufig unvollkommen. Also die Begriffe gibt es gar nicht für das, was man gedacht hat. Und dann muss man neue Begriffe schaffen. Aber diese Muster erkennen und diese Zusammenhänge, ne, das ermöglicht einem auch, das Gedächtnis auszuweiten. Ne? Also ich staune manchmal selbst über mein Gedächtnis. Ich kenne immer noch die Namen von Schmetterlingen aus meiner Jugend in Indien. Und auch die Namen von Plankton. Ich weiß, ich habe tausende von diesen botanischen, zoologischen Namen im Kopf. Hm. Die sind nicht alle gleichzeitig sofort abrufbar. Aber weil die verbunden sind mit anderen, in anderen Zusammenhängen, ne, sind die da. Also ich war als Junge überhaupt nicht irgendwie auffällig in Denkleistungen. Ich habe nie so eine hohe Meinung von mir gehabt. Das hat sich mit der Zeit entwickelt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, als ich daneben diese Dinge entwickelt habe, den dialektischen Materialismus ausgebaut habe. Dann kamen all diese Fähigkeiten dazu, Neues zu entdecken und auch Altes loszulassen, aber auch Neues, was zu früh da war. Ne? Ich bin mir völlig im Klaren, dass ich meine Zeit voraus bin, ohne jetzt unbescheiden zu klingen. Aber es ist nun mal so.
Lass uns mal über deinen Optimismus sprechen. Du bist ja gerade in Anbetracht von diesen großen Krisen wie Klimawandel, da hatten wir vorher schon drüber gesprochen, bist du ja optimistisch, richtig?
Ja.
Glaubst du, wir kriegen das hin?
Ja, wir müssen das hinkriegen. Und wenn wir denken, wir kriegen das nicht hin, dann werden wir es auch nicht hinkriegen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir es hinkriegen. Und
aber
dann
wie nährt sich dieser Optimismus? Weil du bist ja schon wirklich seit einigen Jahrzehnten dabei und ich bin mir sicher, du hast auch schon in den 80er, 90er Jahren sehr deutlich wahrgenommen und darauf hingewiesen, dass der Klimawandel auf uns zukommt und dass wir jetzt schnellstens was tun sollten. Jetzt haben wir 40, 45 Jahre später die heutige Situation und ja, es gibt Dinge, die passieren, aber hätte man dir damals gesagt, 2025 werden wir dort stehen, wo wir jetzt stehen, dann hättest du wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, um Gottes Willen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da frage ich mich, woher nimmst du, also wie schaffst du das da, den Optimismus hochzuhalten, wenn drumherum es so langsam geht und dann gibt es die anderen Krisen, die das überlagern, dann gibt es jetzt mit Trump, ich habe dich in den letzten Tagen so viel über ihn fluchen hören, ja, wie schaffst du das da weiter den Glauben hochzuhalten, dass das gut wird?
Ja, weil man Machbares geschaffen hat, also man hat ein Ziel, das also durchführbar ist und das sind diese Algenfarmen, im Augenblick ist es eine Vision, aber die sind erreichbar, die kann man ja machen und man muss ja nur die Leute dazu bringen. Und ich habe jetzt mehrere Leute, also so Leute, die was zu sagen haben, dafür gewonnen. Wir müssen es einfach weitermachen und deswegen denke ich, dass es möglich ist. Und dann sehe ich auch so Mächte wie China zum Beispiel, also wenn in den USA das nicht mehr schafft, dann aber China überzeugen, ne? China und Indien, dass die das dann aufnehmen und weiterpushen. Und ja, also wir sind noch nicht so dahin gelangt, wo es denn zu spät ist, ne? Also das mit dem Abschmelzen. Wir schaffen es noch, das Abschmelzen zu stoppen und sogar rückgängig zu machen, dass wir da wieder Schnee obendrauf bringen auf Grönland und vor allem auf Grönland. Und da kommt mein Optimismus her.
Also dafür wird es ja auf jeden Fall einige Zeit dauern. Und das wirst du, sagst du selber, wohl kaum miterleben können. Ich frage mich, wie das für dich sein muss, weil du so stark in diesen, also ich glaube, das ist natürlich ein Thema für jeden Menschen, der sich seiner Endlichkeit bewusst wird. Aber bei dir habe ich das Gefühl, dass du eben so für diese Visionen brennst und dafür kämpfst und tust und das dann aber so klar ist, dass das eine Zeit betrifft, die du selber nicht erleben wirst. Und das finde ich irgendwie so, das hat mich beschäftigt, als ich mich mit dir beschäftigt habe.
Ja, weil ich sehe, ich bin ja nur ein Punkt in einem Zeitfluss. Und dieser Zeitfluss ist Vergangenheit und aber auch Zukunft. Und es gibt sehr, sehr viele Bereiche, also bis vor kurzem, bevor Trump kam, sah das ja gut aus. Es sah so wirklich aus, als würde man vorankommen können. Man musste noch ein paar Leute überzeugen, also so die Leute, die unter Naturschutz einfach Hände weg verstehen. Ne? Das ist mir klar, mit Hände weg kommen wir nicht weiter. Im Gegenteil, wir müssen eingreifen. Aber wir müssen wissen, wo wir eingreifen. Und weil ich so davon überzeugt bin, dass unser Eingreifen richtig ist, zum Beispiel die Wale zurückzubringen mit Eisendüngung oder mit Algenfarmen CO2 zu entfernen und sicher wegzulagern, weil das so offensichtlich ist, bin ich auch dann überzeugt, dass ich das schaffe, Leute zu überzeugen davon, wenn die sich einfach hinsetzen und die sich die Mühe machen, sich zu lösen von ihrem Agenda, den sie ja haben. Jeder hat eine Agenda, um voranzukommen. Weil das wollen wir eigentlich alle. Und selbst diese Billionäre, die heute sich im Wege stellen, ne, selbst die würden irgendwann mal einsehen, in einer kaputten Welt können sie auch nicht irgendwie sich selbst verwirklichen, ihr Reichtum, den sie da angehäuft haben, damit irgendwas machen, wenn alles um sie herum zusammenbricht.
Du hast ja ein sehr bewegtes Leben geführt und dir viele Gedanken über Zusammenhänge gemacht. Wie klappt das mit der Klimakrise? Wie klappt das Gleichgewicht? Wie funktioniert der Mensch? Was hast du über das Glück gelernt?
Das Glück ist das ist eine schwierige Frage, weil Glück ist ja auch so ein Konzept vom Zustand, ne? Also man kann aufwachen, man hat nicht ausgeschlafen oder schlecht geschlafen und dann kann man schwer glücklich sein, weil das einen belastet. Aber man kann sagen, okay, ich hole noch ein bisschen Schlaf nach und danach bin ich glücklich. Also man muss diese Möglichkeiten immer im Auge haben. Also im Auge ist es nicht genug. Ne? Es ist ja nicht nur im Auge, das ist in allen Sinnen, über die wir verfügen. Also die zusammenbringen, in eine Richtung und vorankommen, das ist harmonisch. Ne? Das sind so diese Ausdrücke, die wir haben. Das ist dann halt Glück. Und andere, vor allem das Allerwichtigste, glaube ich, ist andere Leute um einen herum glücklich zu haben. Mein Glück stammt eigentlich vom Glück der anderen um mich herum.
Das ist schön. Als Wissenschaftler stellt man sich oft Fragen und man versucht, möglichst gute Fragen zu finden. Wenn wir jetzt über das Glücklichsein und sich vielleicht ein bisschen selbst finden, nachdenken, was sind die wichtigsten Fragen, mit denen Menschen sich mit sich selbst auseinandersetzen können? Was sind da Fragen, die du empfehlen würdest, vielleicht auch welche, die du dir selbst gestellt hast, über dich?
Ja, also gerade diese Frage des Glücks, ne? Wo kommt das Glück her? Das Glück ist ein Gut, das größer ist als ein selbst, sehr viel größer. Das ist also nicht nur die Partnerschaft oder die Familie oder die Gegend, wo man lebt oder die Gegend, wo man herstammt und was auch immer, sondern Das ist also ein größeres Ganzes, also die Natur, ne, eine sogenannte heile Natur. Da schöpft man ja Freude draus. Also wenn man jetzt irgendwo in eine heile Natur geht und dort rumlaufen kann, die wahrnehmen kann, dann bringt das einen, das macht einen glücklich. Mhm. Als wenn man auf dem Schrottplatz rumläuft zum Beispiel. Als Gegenteil. Aber dann, wenn man im Schrottplatz rumlaufen muss, dann sieht man auch, dass dieser Schrott auch nur vorübergehend ist. Das ist auch nur endlich da. Irgendwann mal ist es dann verarbeitet oder überwuchert oder wie auch immer. Das heißt, man spürt sich selbst so im Strom der Dinge. Man spürt diese Dynamik in sich selbst, die verbunden ist in einer Weise, die harmonisiert mit der Dynamik um einen herum. Und das möchte man. Das ist wie mit der Gesundheit, ne? Also man ist gesund und man wirkt auch gesund. Also die Gesundheit kann man dann nutzen, wenn alles zusammen miteinander funktioniert. Und wenn irgendwo was stockt, dann natürlich ist es schlecht, ne?
Abschließende Frage. Ein Geheimnis der Natur, im weitesten Sinne ein Geheimnis der Wissenschaft, das ich gerne lösen oder einfach wissen würde, ist?
Dafür habe ich eine Lösung, aber ich möchte das nochmal begründen, die Quelle des Bewusstseins. Aha. Also was ist Bewusstsein und wie weit ist das Bewusstsein festgelagert an bestimmten Organen, ob das ist Gehirn sowieso, aber auch wie weit Bewusstsein im Tierreich verbreitet ist. Also es gibt viele Tiere, die würden wohl nicht bewusst sein können. Aber es gibt andere Tiere, wie Elefanten zum Beispiel. Na, eigentlich Säugetiere im Allgemeinen, die sowas haben. Und
wo was die macht dich sicher, dass einige Tiere das nicht haben?
Eigentlich ist es eine gute Frage, das stimmt. Ja, ja, ja. Ich meine, selbst Quallen könnten ein Bewusstsein haben. Warum eigentlich nicht? Weil die ja wissen auch, was oben und unten ist und links und rechts. Die bewegen sich und reagieren. Ja, okay. Es gibt ja, ich lese gerne darüber und höre mir auch diese, YouTube ist ja überschwemmt von Bewusstseinsbeiträgen. Viele sind auf dem Holzweg. Ja, also gut. Die Frage, das beschäftigt mich sehr. Und wenn ich jetzt gar nichts mehr mache, also wenn jetzt die Algenfarmen funktionieren und die Wale wieder auf dem Weg sind, zurückzukommen und so weiter, wenn alle diese Probleme einigermaßen gelöst sind, dann würde ich mich da mit dem Bewusstsein beschäftigen, in größere Detail und sehen, wie wir es schaffen, so Leute wie Trump von dem Bewusstsein, das er jetzt hat, runterzukommen ich meine, man sieht ja, dass so solche Leute zutiefst unglücklich sind eigentlich in sich, ne, die also die Hass und Übelkeit sprühen, die sind auch so übel, ne, und die kann man retten. Das ist ja das ist die Hauptlehre im Christentum, ne, liebe deinen Nachbarn, liebe den Nächsten, und das ist das, was gemeint ist eigentlich, ne.
Lieber Viktor, ich danke dir herzlich nochmal für diesen Deep Dive, für die Gespräche, die wir in den letzten beiden Tagen geführt haben. Und es ist eine große Freude gewesen, dich hier besuchen zu dürfen. Vielen Dank übrigens auch für deine großartige Gastfreundschaft. Ich wurde von dir köstlich bekocht, habe hier ein schönes Gästezimmer vorgefunden und muss mich wirklich von Herzen bei dir bedanken für die tollen Gespräche und alles drumherum.
Danke, das war eine Freude. Meine Frau hat es auch genossen, die hat ja immer zugehört und gejubelt hat sie auch noch. Und ja, das war eine Freude, dich hier zu haben. Dann gerne kannst du wiederkommen, wenn ich neue Erkenntnisse habe.
Das war Viktor Smetacek. Und ich habe das Gefühl, er hat seine Lebensaufgabe in der Wissenschaft gefunden. Darin die Welt genauestens zu beobachten und vor allem Augenmerk auf die unerwarteten Ergebnisse zu lenken, die vom Gewöhnlichen allzu oft überdeckt und dann übergangen werden. Durch diese Beobachtungsgabe und dadurch, dass Viktor sich traut, immer wieder das alte Wissen loszulassen und in ganz neuen Bahnen zu denken, entstehen auch neue Ideen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr von dieser Folge haltet. Findet ihr Viktors Ansatz erfrischend und würdet euch mehr Mut zum Risiko wünschen, damit wir möglichst schnell möglichst viel erreichen können? Oder findet ihr das unverantwortlich und viel zu gewagt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr auf dieses umstrittene Thema blickt. Und falls ihr jetzt Lust auf eine weitere Folge mit einem wirklich begeisternden Wissenschaftler habt, dann hört doch mal in Folge 122 aus dem August 2025 rein. Da war Markus Rex zu Gast. Auch er war wissenschaftlicher Expeditionsleiter auf der Polarstern, und zwar bei der großen Mosaik-Expedition, bei der sich die Polarstern in dem Eis der Arktis hat einfrieren lassen, um so zum Nordpol zu driften. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren, und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.